Höhere Temperaturen können das Risiko für Futterverluste in der Grundfutterernte, Lagerung und Entnahme erhöhen. In der heutigen Agrar-Science-Wissen-Spezial-Podcast-Serie zum Thema Klimawandel-Anpassung möchten wir zu Strategien sprechen, wie wir diese Verluste minimieren können. Ich darf dazu Ingenieur Reinhard Resch von der HPLF Raumberg-Gumpenstein begrüßen. Reinhard beschäftigt sich in seinen Arbeiten mit der Grundfutterqualität und kann uns sicherlich viele wertvolle Ergebnisse vorstellen und Tipps geben, wie wir Grundfutterverluste minimieren können. Lieber Reinhard, herzlich willkommen in der Podcast-Serie.
Freut mich sehr. Grüß dich.
Du Reinhard, warum sind wärmere Verhältnisse im pflanzenbaulichen Bereich, in der Grundfutterbereitung, Lagerung, Entnahme so eine Herausforderung?
Ja, durch höhere Temperaturen sind grundsätzlich die Aktivitäten der Mikroorganismen auch höher.
Was sind das für Mikroorganismen?
Das sind verschiedene Bakterienstämme, aber auch Hefepilze und, Schimmelpilze,
okay,
die durchaus, wenn die Temperaturen höher werden, sich in ihrer Zusammensetzung verändern können. Also das bevorzugt also andere Bakterien zum Beispiel, die dann problematisch sein können.
Und das betrifft jetzt nicht nur die Silageentnahme dann am Ende, weil da viele Bauern dann feststellen, dass das Silo nicht funktioniert im Sommer. Das kann auch schon bei der Ernte oder bei den Pflanzen selbst zu Beginn schon ein Thema sein, oder?
Natürlich. Also wenn man sich das Jahr 2022 vor Augen führt, ist der Sommer um 3,4 Grad in Österreich höher gelegen in den Temperaturen als ein durchschnittliches Jahr in der Referenzzeit.
Okay.
Und das führt natürlich zu deutlichen Änderungen schon in den Pflanzen selber.
Okay.
Das heißt, es kann der Boden austrocknen, es können staubförmige Erdpartikel ins Futter gelangen.
Und was heißt das dann?
Ja, mit der Erde kommen auch Kontaminationen von bestimmten Bakterien wie Clostridien, Buttersäurebildner, in das Futter.
Das sind die, die den Käse auch aufgehen lassen, wenn man dann die
Dinge die führen zu Spätblähungen.
Okay.
Und die Schmackhaftigkeit, wenn mehr Buttersäure drinnen ist, nimmt zum Teil auch ab und es entstehen höhere energetische Verluste.
Okay, im das sind mehrere Dinge vorhin,
die man nicht haben will. Es ist eine Kombination, muss man sagen. Wenn die Temperaturen wärmer sind und im Sommer natürlich in Verbindung mit Trockenheit, kommt es auch dazu, dass die Pflanzen darunter leiden.
Die haben einen Stress.
Okay. Richtig, genau. Und der Stress kann sich auch negativ auswirken in Form von Krankheiten.
Das ist also nicht nur bei uns Menschen der Stress nicht so günstig, sondern auch im Pflanzenbereich
gibt es auch im Pflanzenbereich, natürlich.
Okay.
Und wenn es zum Absterben von Blättern führt, sind die natürlich in den Inhaltsstoffen von der Futterqualität schlechter, lassen sich teilweise auch schlechter silieren.
Zuckerabbau vielleicht,
oder? Ja, genau. Also es kommt tatsächlich zu messbaren Veränderungen in den Pflanzen.
Okay.
Und durch dieses Wechselspiel mit der Mikrobiologie ist natürlich im Vorfeld von einer Futterkonservierung durch höhere Temperaturen schon Sandeffekte zu beobachten.
Okay, und was heißt das jetzt, wenn es jetzt warm ist und ich muss silieren?
Prinzipiell freut man sich, wenn es natürlich beim Silieren, wenn es warm ist und nicht schlecht Wetter ist, weil man damit rechnen kann, dass durch höhere Aktivitäten, wenn alles gut läuft, auch die Gärung schneller funktioniert. Das wäre der positive Effekt.
Negativ könnte man sagen, es werden die Nährstoffe ja schneller veratmet, wenn ich nicht ganz so schnell bin, oder? Kann man das auch sagen?
Ja, das wird schneller verbraucht. Also man muss in der Silagekette zügiger sein als normal, weil die Trocknungsphase am Feld auch schneller passiert. Also wenn man größere Flächen abmäht und das relativ rasch, braucht man auch eine schlagkräftige Schwaderkette und Abfuhrkette, damit das zu keinen Verzögerungen kommt.
Ja, sonst wird die Trockenmasse des Ausgangsfutters zu hoch und damit ist die Vergärbarkeit wieder schlechter.
Ja, es vergärt langsamer, das Futter. Das Futter kommt mit höheren Temperaturen in das Silo rein und da hast du dann unweigerlich dann die Schwierigkeit, dass Gärschädlinge haben es gern warm.
Okay, das ist auch so. Aha.
Dann hat man eine schlechtere Silagequalität. Und hat man dann das Phänomen, dass das Futter trockener ist, leidet die Verdichtbarkeit darunter.
Kriege ich die Luft schwerer raus?
Ja. Das hat dann letzten Endes wieder macht Schwierigkeiten, wenn man die Silos öffnet, weil dann diese größeren Porenvolumen, die da sind, den Luftstrom in das Futter hinein erhöhen.
Dann wird es schneller warm.
Und die höheren,
so weit sind wir jetzt noch gar genau. Nicht. Wenn ich jetzt schnell ernt, dann bin ich auch mit viel Futter im Silo. Was heißt denn das fürs Verdichten dann wieder?
Das heißt natürlich, ich brauche gutes Gerät und richtige Technik auch, okay, um das Futter richtig verteilen zu können auf dem Fahrsilo, auf dem Flachsilo. Und ich brauche auch die Zeit normalerweise zum Walzen.
Okay, und das wird dann auch ein bisschen knapper, wenn ich Gas gebe.
Natürlich wird es knapper, wenn die Futtermasse entsprechend da ist. Braucht man wirklich einen Plan, damit man dann keine Fehler macht im Endeffekt, weil es wirkt sich konsequenterweise negativ dann aus in Richtung, wenn der Silo offen ist und die Temperaturen dann im Sommer oder auch in den wärmeren Wintermonaten, die haben wir ja auch schon, dann in einem schnelleren Verderb, in einer Nacherwärmung dann zeigt.
Okay, und wenn es schlechte Witterungsbedingungen gibt, schlecht unter Anführungszeichen, also wenn es feucht ist, hört man ja und liest man, es gibt Siliermittel, die man einsetzen soll. Gibt es für warme Perioden, für Hitzeperioden auch Siliermittel, die man dazugeben kann, um die Gärsäureproduktion zu steuern?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt im Bereich der biologischen Siliermittel Milchsäurebakterien, die haben die Eigenschaft, dass sie nicht nur Milchsäure, sondern auch Essigsäure produzieren.
Das wollen wir.
Heterofermenter.
Wollen wir das?
Das wollen wir, weil Essigsäure ist ein Inhibitor, ein schützendes Element gegenüber Hefen und Schimmelpilzen.
Okay. Und im Gärprozess hilft uns das noch ab oder Entnahme noch?
Ja, natürlich.
Okay.
Wir brauchen ein gewisses Maß an diesen schützenden Säuren, weil dadurch das Wachstum, wenn die Luft dazukommt, gehemmt wird von diesen Pilzen.
Okay. Und das ist die Essigsäure und nicht nur die Milchsäure?
Die Milchsäure hilft indirekt über den tiefen pH-Wert, aber sie schützt nicht, wenn das Futter dann der Luft ausgesetzt wird.
Okay, da ist die Essigsäure dann ein Thema.
Da ist die Essigsäure besser.
Okay.
Da braucht man ungefähr 10 bis 15 Gramm pro Kilogramm Trockenmasse an Essigsäure. Das riecht man dann schon, das riecht leicht scharf. Und dann funktioniert das.
Und
dann
wie wähle ich das Siliermittel aus? Gibt es da eins für warme Bedingungen oder wie hast du das?
Naja, für warme Bedingungen nicht direkt. Ja. Also so eine Wirkungsrichtung ist nicht direkt beschrieben, aber von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, der DLG, gibt es Prüfrichtlinien und auch beschriebene Wirkungsrichtungen. In dem Fall wäre die Verbesserung der Silagestabilität Wirkungsrichtung 2.
Okay, aha.
Und wenn man geprüfte Siliermittel hat...
Was ist die Anzahl zum Beispiel?
Die Anzahl ist Verbesserung der Gärqualität.
Okay, also und das ist Stabilität und da sind heterofermentative Bakterienstämme dann drinnen, richtig, damit das hinten nicht warm wird. Das heißt, das ist schon vielleicht ein Thema auch für die Zwarer, ein Thema sind für Maissilagen vielleicht ein Thema.
Absolut.
Und für Luzerne oder so.
Nein,
oder?
Für Luzerne nicht, da braucht man eins.
Okay, gut, dass ich die Frage gestellt habe. Aber zum Beispiel so zuckerreiche Reigrasbestände, oder?
Ganz genau.
Okay.
Also alles, was recht schnell und leicht verderblich wäre jetzt im offenen Silo, da braucht man tatsächlich diese schützenden Stoffe drinnen in der Silage, um eben eine gewisse Haltbarkeit zur Verfügung zu haben.
Okay.
Und man braucht daneben noch andere Managementmaßnahmen, insbesondere den Vorschub.
Dann also bei der
man
Entnahme.
Braucht bei der Entnahme entsprechende Menge, die wöchentlich oder auch täglich entnommen werden sollte, um eben diesen Verderb hinteranzuhalten.
Ich bin noch immer beim Silierprozess, könnt ihr Wasser dazugeben, wenn es trocken wird?
Es funktioniert nicht wirklich optimal, weil bei sehr trockenen Pflanzenteilen das Wasser nicht infiltriert in einer gewissen Geschwindigkeit. Mhm. Also man kann das versuchen, bei einem hitzegeschädigten Mais zum Beispiel, der ist schon sehr trocken, hat vielleicht über 40% Trockenmasse, das Wasser rennt dann relativ durch.
Okay,
dann das rennt unten gesoffen. Dann wieder raus.
Okay, das will man auch nicht unbedingt.
Das müsste man sehr langsam machen, dann kann das eher funktionieren.
Gut, ich bin immer noch beim Silieren. Wenn jetzt die Sonne draufknallt, ich habe den Silo jetzt noch nicht zugemacht, weil ich ja zwei Tage oxidieren muss, weil ich nicht ganz so schnell bin, wie der Resch Reinhardt mir das empfiehlt. Ja. Ist das super?
Ah, das ist nicht super. Okay. Also solange diese hochaktive Wärme da ist, auch in der Nacht, bei tropischen Temperaturen, über 20 Grad.
Über 30 Grad? Oder?
Ja, über 20 Grad ist eine Tropennacht.
Oh, eine Tropennacht, okay. Ja. Und der Tropentag ist 30 Grad.
Über 30 Grad.
Okay.
Und wärmeres Futter ist natürlich prädestiniert dann für Gärschädlinge, wie die Clostridien. Okay. Die haben Temperaturoptima um die 35 bis 38 Grad.
Ah, da vermehren sie sich richtig
gut. Ja, da vermehren sie sich. Deswegen sind alle Phasen, wo das Futter solche Temperaturen deutlich über 30 Grad erreicht, müssen wir aus diesem Gesichtspunkt eigentlich negativ bewerten. Das ist ein gewisses Risiko.
Also sauber arbeiten ist die Basis, dass das nicht entgleitet dann. Ja. Weil du vorher vom Staub geredet hast und so. Ja, und da sind ja die gerade drinnen.
Also erdfreie Ernte wäre eine Grundvoraussetzung.
Beim Schwaden nicht ganz so tief einstellen, oder?
Ja, alle Geräte von der Höhe, von der Arbeitshöhe.
Beim Mähen schon.
Ja, ja. 7 cm braucht man Mindesthöhe, damit es erdfrei oder auch Wirtschaftsdüngerreste nicht in das Futter gelangen. Da können auch Clostridien drinnen sein.
Okay, und beim Mais gibt es auch Clostridien?
Beim Mais gibt es keine Clostridien.
Nicht?
Nein, in der Regel nicht. Das muss wirklich schon ein Unfall sein, dass ein Hochwasser durch einen Maisbestand durch ist und diese Schlemme aus dem Boden dann an den Pflanzen haften. Dann kann dort da Buttersäurebegärung passieren, aber in der Regel hat man beim Mais diese Art der Problemstellung nicht. Sehr wohl aber die leichte Verderblichkeit.
Ja, jetzt kommen wir schon langsam schon jetzt gärt das Futter, oder? Ein paar Wochen. Was kann man da sagen, wenn es warm ist? Ist das ein Vorteil, ein Nachteil oder wurscht?
Eine gewisse Grundwärme hat man durch einen Silierprozess immer.
Der Silo ist immer ein bisschen wärmer
also als die Umgebung. Würde man jetzt ein Silo an der Anschnittfläche im Winter jetzt mit einer Thermokamera visuell anschauen, dann wird man im Kernbereich auch in den Wintermonaten eine relativ höhere Temperatur sehen als an der Oberfläche.
Und das ist auch jetzt in den ersten Tagen nach dem Silo zumachen auch so, dass der wärmer ist. Und
ja,
wie ist da, wenn du die Sonne drauf knallt?
Das an der Oberfläche wird man sicherlich bis zu einer gewissen Tiefe einen leichten Effekt haben. Mhm. Vielleicht bis 5 bis 10 cm Tiefe.
Okay.
Man kann sich vorstellen, wenn man halt so einen Siloballen mit einer schwarzen Folie ummantelt, die sehr wärmeabsorbierend ist, da kann es sogar zu farblichen Veränderungen führen an der Oberfläche. Weil so
das braun wird, das Futter.
Das wird braun, ja. Da hat man
so tabakartig.
Bräunungsreaktion, ja.
Meila-Reaktion oder so.
Das verändert dann teilweise auch die Inhaltsstoffe.
Ja. Mhm. Okay. Gut, jetzt, also es ist, wenn es sehr heiß ist, kann ich sie nicht ändern. Ich würde einen Vorsilo jetzt aber nicht kühlen, oder? Bewusst mit Wasser.
Kühlen ist eine spannende Frage. Es gibt aus größeren Anlagen, die im ostdeutschen Raum diese Technik angewendet haben, von Trockeneis zum Beispiel.
Die geben das zum Futter dazu, ja, oder wie?
Das ist praktisch
CO2, dann wird
CO2 in fester Form, wird aber nicht ganz an der Oberfläche appliziert, weil das würde die Silofolie verbrennen. Mhm. Das ist ziemlich aggressiv. Man gibt es praktisch auf der vorletzten Schicht des Trockeneis hinauf und dann oberhalb noch einmal eine Futterschicht, bevor man das abdeckt.
Da hat man zwei Effekte, wie man rum. Einer kühlen und anders jetzt Sauerstoff austreiben, oder? Und
ja, so genau. Zwei also das ist eigentlich ein sehr
Konservierungseffekt da.
Stark konservierende Maßnahme, wo man sofort diesen Sauerstoff ausschließen will in den Oberflächenschichten, um eine bessere Silierung zu erreichen.
Wann ist der Silo vergoren dann? Jetzt haben wir siliert und jetzt wollen wir noch 4 Wochen den aufreißen, weil wir brauchen schon Futter, weil wir haben ja wenig jetzt.
Ganz, ganz ein spannendes Problem, vor allem bei Mais-Silagen. Mhm. Wenn man zu früh öffnet und der Silo ist noch nicht durchgegoren, hat man das Phänomen, dass die Essigsäure, die wird nicht am Beginn der Gärphase gebildet.
Also die wird der Schnocher. Also zuerst ist Milchsäure.
Diese heterofermentativen Milchsäurebakterien sind so eigentlich erst nach ein paar Wochen richtig aktiv. Mhm. Wünschenswert wäre es, wenn der Silomais die Möglichkeit hat, 6 bis 10 Wochen durchzugären. Dann kann man ruhigen Gewissens eigentlich
kann man so sagen. Das war so
die Silage öffnen.
Ja, okay.
Und das zeigen auch an Untersuchungen der Haltbarkeit, der aeroben Stabilität, dass diese später geöffneten Silagen bis zu einer Woche, teilweise sogar länger, wenn man so einen Block rausschneidet, ohne große Temperaturänderung stabil bleiben. Ja.
Okay. Und wie geht es dann weiter, wenn wir jetzt öffnen und es ist, jetzt drehen wir beim Erwärmungsrisiko, haben wir ja nicht, nicht so sehr im Winter, sondern dann eher Frühling, Sommer.
Ja.
Gut, jetzt öffne ich und ich spüre,
es wird brenzlig.
Es wird brenzlig. Also es wird sehr warm. Was tut der Reschreiner dann, wenn er angerufen wird? Was sagt er?
Ja, wenn man prophylaktisch nicht vorhin schon die Hausaufgaben gemacht
was
hat,
um das
Risiko schon zu senken.
Was ist das? Jetzt beim Entnehmen?
Ja, eben das Futter nicht zu warm einzufahren.
Ja.
Schnell sein beim
Optik Zudecken. Schnell.
Ja. Gut verdichten. Dafür sorgen, dass diese Essigsäure entsteht mit Zusatzstoffen oder auch mit chemischen Wirkstoffen, die kann man auch dazu geben.
Okay.
Wenn man diese Möglichkeiten auch inklusive Verdichtung nicht alle hingekriegt hat und vielleicht auch noch sich zu lange Zeit gelassen hat beim luftdichten Abdecken, dann hat man eben Mikroorganismen drinnen, wie Hefepilze, die dann leicht verfügbare Kohlenhydrate, Stärke oder Zucker beginnen abzubauen.
Das ist ein bisschen schade, weil das die Kühe eigentlich gern fressen.
Ja, die Energie geht dann durch Wärmebildung eigentlich vielfach zum Teil verloren, muss man absolut sagen. Und das kann auch schon dann ein gewisses Problem sein, wenn man solche Futtermittel verfüttert, weil sie futterhygienisch dann schon mit Keimen belastet sind, die man wahrscheinlich nicht unbedingt drinnen haben möchte.
Das heißt, wenn der Silo warm wird, könnt ihr eigentlich das umrechnen auf Liter Milch, was da verdampft,
ja,
oder?
Ja, könnte man machen.
Das wäre spannend. Und ich sage, schau mal da hin, das sind 10 Grad wärmer, das heißt, du verlierst jetzt pro Tag 50 Liter Milch.
Ja, mehr. Bei größeren Siloeinheiten, ja, wirklich große Flächen da sind und oberflächlich es zu deutlichen Erhöhungen kommt, da sprechen wir dann von mehr als 25 Grad Celsius, dass dieses Futter dann Temperatur entwickelt.
Jetzt kann ich natürlich beim Herausschneiden, bei der Vorschub, kann ich auch ein bisschen schon vorbeugen, oder? Über das sollte man vielleicht auch noch kurz reden, dass man ausreichend Vorschub hat.
Richtig. Das ist schon in der Siloplanung zu berücksichtigen, dass die Anschnittfläche nur eine gewisse Oberfläche haben sollte. Und das muss angepasst sein an den Tierbestand, an den Futterverbrauch pro Tag. Hat man jetzt eine zu große Anschnittfläche, dann ist der Vorschub, der Verbrauch in der Zeiteinheit einfach zu klein.
Wie viel soll das sein? Ja.
Idealerweise 2,50 Meter.
Pro Woche?
Ja.
Oh, das ist viel.
Das wäre also jetzt bei diesen problematischen Futtermitteln, was sehr labil sind Richtung Verderb, Maissilage, Reigrassilagen mit hohen Zuckergehalten, da braucht man wirklich einen intensiven Vorschub, aber auch sehr gute Verdichtung.
Und ein schönes Oberschneider, oder?
Absolut.
Aufgelockert wird.
Also wenn die Anschnittfläche sehr rau ist, durch reißende Werkzeuge, die nicht jetzt nur fräsen oder schneiden, sondern eher zwicken zum Beispiel, wenn da durch die Gabeln hineingestochen wird, zum Beispiel in Schichten, da kann natürlich auch die Luft stärker reinkommen.
Würdest du so ein Silo dann die Anschnittfläche freilassen oder tut man da eine Folie drüber? Gibt es da Erfahrungen? Gibt es da irgendwelche Systeme, wo man sagen kann, ich mache einen Schatten vor dem Futter sozusagen oder habe reflektierendes Material? Gibt es da was? Oder?
Man sollte eigentlich, wenn es baulich möglich wäre und auch vom Management her, die Entnahmestelle eher auf der windgeschützten, schattseitigen Lage sich zurechtlegen, wo jetzt der Wind die Oberfläche nicht recht austrocknet, weil da ist die Essigsäure ist dann flüchtig,
sehr flüchtige Fettsäure.
Die verschwindet.
Ja.
Und auf der anderen Seite fehlt uns durch die Sonne, wird auch natürlich die Stabilität herabgesetzt durch die Wärme.
Man könnte schon vielleicht auch reflektieren, das Material, also mal probieren, drüber überlegen über die Anschnittfläche.
Ja, da gibt es unterschiedliche Erfahrungen.
Okay.
Also manche schwören darauf, dass sie die Folie jetzt an der Anschnittfläche runtergeben nach der Entnahme und sagen, Auf der Schadseite funktioniert das zum Beispiel recht gut.
Aber wenn das Hund dann drauf hat,
Da hat man fast einen Treibhauseffekt und da ist ein eigenes Mikroklima drinnen, das sehr, sehr feucht ist und warm ist und dampfig ist. Mhm. Und dort
bringt das nichts.
Kann natürlich da die pilzliche Vermehrung auch wieder zuschlagen.
Ja, ich kenne jetzt, was auf, jetzt haben die Anschnitt, also ich will vorbeugen noch.
Ja.
Ich sehe, es ist ein Risiko, da könnt ihr ja vielleicht was hinsprühen oder gibt es ja auch Säuren, oder?
Das kann man Säuren einsetzen, Propionsäure zum Beispiel. Das ist eine konzentrierte Säure. Das hat aber allerdings auf so kompakten Oberflächen...
Das rinnt ab und geht nicht besonders tief rein, oder?
Hat man keinen großen Effekt in die Tiefe.
Mhm.
Wenn man jetzt nur zum Beispiel einen Vorschub hat von 50 cm in der Woche, das ist jetzt nicht einmal eine Blockschneidertiefe, muss man damit rechnen, dass an den exponierten Rändern, wo auch die Verdichtung eher weniger am Randbereich der
Vorsicht, wo es rund ist ein bisschen und so.
Das sind gefährliche Zonen, wo es einfach die Temperatur dann hochgeht und das zieht sich auch relativ nach hinten schon.
Okay.
Ja, also, auch wenn ich jetzt frisch runterschneide und ich greife dort in diese Zone hinein, merke vielleicht an der Hand, das ist etwas wärmer als im Kernbereich.
Mhm,
und das genügt oft schon. Handflächen, wenn es einmal so warm ist, dass das an der Hand auffällig ist, dass es einem warm vorkommt, da ist es eh schon zu warm.
Okay, ui, so arg ist das.
Ja, also 25 Grad fühlt sich auf der Hand
noch. Also die Säuren, gibt es irgendwas, das ist eingekriegt?
Es gibt Injektor. Gerätschaften, die schaffen schon ein paar Zentimeter mit Sprühdruck das zu initiieren.
Das ist halt wieder
allerdings
ein neues Gerät, wieder kosten, oder?
Es ist relativ aufwendig und man hat bei einem massiven Verderb und solchen Nacherwärmungen nicht einmal mit solchen Möglichkeiten die Chance, das sozusagen gleich wieder ins Lot zu bringen.
Das und funktioniert nicht immer. Wie ist das Handling mit der Säure?
Naja, da hat man natürlich arbeitstechnische Vorsicht zu gewährleisten, damit man keine Verhitzungen erfährt. Es sind konzentrierte Stoffe, die immer ätzend sein können.
Mhm.
Da muss man entsprechend aufpassen in der Applikation. Also man sollte sich schon fachlich damit beschäftigen, wie man sowas macht, dass man sich augenmäßig, handmäßig und so weiter schützt. Und sollte Austritt sein auf irgendwelche Körperteile, muss man Wasser in der Nähe haben, damit man sie eigentlich gleich wieder abwaschen kann, bevor es zu Verletzungen kommt.
Gibt es sonst noch da technische Möglichkeiten, wenn es schon warm ist? Ich meine, du hast ja natürlich Fälle gehabt, wo ihr Schlauchsilagen in der näheren Umgebung, die nicht ganz funktioniert haben, wo du dann beratend tätig warst, was ich weiß, die hochgegangen sind, also die sind so richtig warm geworden. Was tut man da dann?
Da kann man nur das Instrument der Umsilierung
ins
Auge fassen. Das heißt, das ist der massivste Eingriff
in
einer solchen akuten Verderbssituation. Man muss nach Entfernung der erwärmten, erhitzten Zone, die muss man tatsächlich dann weggeben.
Also kübeln, kompostieren.
Den muss man weg. Das ist futterhygienisch natürlich dann nicht mehr in Ordnung. Das ist eigentlich verdorben.
Mhm.
Gehört nicht mehr den Nutztieren vorgelegt.
Mhm.
Wenn die weg sind, diese erhitzten Futterzonen, dann gehören die Oberflächen bis zu der Zone, wo es in Ordnung ist von der Temperatur, abgetragen, mit Säure versetzt in ein neues Silo umsiliert.
Okay,
puh. Es ist sehr massive Arbeit, also man muss den ganzen Silo dann in der Regel abdecken, dieses Futter entfernen, mit Säure versetzen, umsilieren und kleine Anschnittflächen dort auf diesem umsilierten Material, das Säure konserviert ist, sozusagen schaffen.
Mhm.
Das alte Futter, das jetzt im sicheren Bereich ist, ja, von der Stabilität her, das macht man komplett luftdicht wieder zu.
Okay.
Und füttert dann den umsilierten, problematischen Bereich in den nächsten paar Wochen mit hohen Vorschubraten so schnell wie möglich weg.
Okay.
Erst wenn das weg ist, das ist riskante Futter, sage ich jetzt einmal, dann kann man wieder an das übrige Futter aus dem Vorsilo, das man dann wieder stillgelegt hat, sozusagen, die mache ich dann wieder auf und fange dann wieder zu füttern an.
Okay. Gibt es sonst noch welche Dinge, die man machen kann?
Naja, man könnte den Nachbar vielleicht fragen, ob er bevor er einen neuen Silo aufmacht, also, dass man eine Nachbarschaftshilfe sozusagen anbietet, indem er beim Vorschub erhöhen mithilft. Okay. Ja. Da füttert man gemeinsam dann von einem gemeinsamen Silo raus, in der Hoffnung, dass eben der dann die Stabilität bewahrt.
Jetzt zum Schluss, es gibt ja in Zukunft vielleicht auch mehr Hirse-Silagen oder solche pflanzenbaulichen Maßnahmen, wo man einfach trockenheitsresistentere Pflanzen einsetzt. Wie ist denn die Innersilierbarkeit im Nacherwärmungsrisiko? Ihr habt euch ja da in Versuchen auch einiges angeschaut.
Ja, wir haben Sorghum, also Hirse, verschiedene Sorten
geprüft,
wir haben das siliert. Prinzipiell silieren die ähnlich gut
wie eine Mais-Silage.
Wie eine Mais-Silage.
Okay, Nacherwärmungsrisiko?
Nacherwärmungsrisiko ist durchaus ähnlich,
okay,
möchte man sagen. Mhm. Es ist dort auch Stärke enthalten, vielleicht etwas weniger, weil diese Pflanzen auch weniger Energie im Endeffekt haben, weil es der
Silomais ist. Und weniger Stärke, ja, genau.
Aber von der Art der Pflanze her ist es relativ eine Ähnlichkeit da. Also man muss sich auch mit bei diesen Pflanzen mit gewissem Risiko auseinandersetzen, wo diese Stärke da ist. Man darf nicht glauben, dass das jetzt alles perfekt funktioniert.
Gibt es beim Heuprozess bei unter Hitzeperioden auch irgendwas zu beachten, oder ist es beim Heu eher nicht so, dass du sagst, da freuen wir uns eher, wenn es sehr heiß ist?
Und beim Heu hast du eigentlich immer nur Probleme, wenn die Feuchtigkeit des Einfuhrmaterials zu hoch ist.
Und ja.
Oder wenn man sehr heterogenes Material hat, jetzt von der Feuchte her. Man hat vielleicht eine Fuhr, die ist sehr super trocken, und dann hat man von einer Randfläche, die im Schattigen ist, oder dort hat man eine feuchte Stelle drinnen
im Löwenzahn, der noch die Rädel
genau richtig drin ist. Also wenn man dort sehr unterschiedliche Pflanzenbestände innerhalb von einer Fläche hat und das dann in einem Abwasch sozusagen erntet, dann hat man auch die Gefahr, dass solche feuchteren Partien oder Pinkel im Heustock drinnen dann eine Eigendynamik entfalten.
Okay.
Und da ist die Frage, wie hoch geht die Temperatur hinauf und wie lange ist diese Feuchtigkeit in dem Heustock drinnen? Hat man zu viel Nachlieferung von der Feuchtigkeit, dann heizt es die Temperatur immer höher hinauf. Schlimmstenfalls kann es zu einer Selbstentzündung kommen. Ja. Da braucht man halt tatsächlich, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, eher kleinere Lager, nicht so hohe Schütthöhen, lockere Beschickung der Heustöcke. Ideal wäre natürlich eine Trocknungsanlage, wo man durch künstliches Einblasen, durch Ventilation, die feuchte Luft zumindest rauskriegt. Ja? Auch wenn man kalte Luft hineinbläst und das nicht effizientest getrocknet wird, schützt es zumindest vor einer Bräunungsreaktion, vor einer Erhitzung, vor einem schlechteren Futter.
Okay. Mais-Silage in Ballen zu silieren für den Sommer ein Thema oder zu teuer?
Ich finde es schon ein Thema, ehrlich gesagt. Und man merkt es auch, dass solche Futterarten, die handelbar plötzlich werden, auch durchaus für kleinere Betriebe, im Berggebiet sind, oder in der Grenzzone zu einem Silomaisbau, möglicherweise plötzlich attraktiv werden.
Okay.
Man muss aber trotzdem dazu sagen, man braucht so viele Tiere, damit das auch der Ballen
zusammengefressen wird,
in einer gewissen Zeit verbraucht wird, weil sonst hast du dort genauso das Problem der Nacherwärmung.
Okay. Gut, Reinhard, ich möchte mich recht herzlich für das Gespräch bedanken. Ich glaube, wir haben wirklich viele interessante Aspekte angesprochen. Du hast mir mit deinem Wissen einiges mitgegeben auf den Weg, und ich hoffe auch Ihnen zu Hause. Und wir würden uns freuen, wenn Sie bald einmal wieder bei unserer Podcast-Serie Agrar Science Wissen Kompakt der HBLFA Raumberg Gumpenstein dabei werden. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Raumberg Gumpenstein.